Verständnis fragen, ja.
Unterkonsumptionskrise, Unterkonsumptionstheorie korrespondiert ja auch irgendwie zu dem Nachfrageausfall, den Keynes thematisiert.
Ja, also wie gesagt, es gibt ja innerhalb der Keynes-Diskussion auch ganz viele Facetten. Und da ist eine, ziemlich die, sage ich mal, die dann also auch ganz stark darauf geht, dass hier die Nachfrage letztendlich entscheidend ist für entsprechende Reproduktionsbedingungen des Kapitals gesellschaftsweit und von daher natürlich auch mit der Form der Nachfragelücke kokettiert. Teilweise auch ganz explizit macht, dass hier, wie gesagt, die Nachfrage, fehlende Nachfrage ein Problem ist, das zur Krise führt. Insbesondere wird natürlich aber auch hier gerade die Liquiditätsquote oder Sparquote mit ins Spiel gebracht, was ein bisschen was anderes ist. Und da wird das etwas vermischt, sind meines Erachtens zwei Sachen vermischt. Nämlich einerseits sozusagen die klassischen Anklänge an die Unterkonsumptionstheorie, zu wenig Nachfrage wegen mir auch auf Seiten der abhängig Beschäftigten. Und zum anderen natürlich das, was ich im ersten Teil mit der Geldkrise eben darstellte, nämlich mangelnde Nachfrage in Form sozusagen von Schatzbildung. Das heißt also mit anderen Worten, dass also ein Teil der Kaufkraft des Kaufmittels eben einfach als Schatz rausfällt und damit letztendlich damit auch eine Nachfragelücke entsteht. Aber das ist eben keine Nachfragelücke in der klassischen Unterkonsumptionstheorie. Das wird ein Problem sein, wie gesagt, das Problem der widersprüchlichen Bestimmung des Schatzes zu lösen. Das heißt, wenn ich einerseits die Notwendigkeit habe, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene Schätze oder genauer genommen Fonds zu bilden und die gleichzeitig immer flüssig zu halten. Zu sagen, na, sie nicht als Ballast, als Blei sozusagen an dieser Gesellschaft zu haben, die immer die Kaufkraft entzieht, weil sie eben letztendlich in die Zirkulation zurückkommen. Ich habe Revenuen, die aus der Produktion kommen, die aber nicht in die Produktion zurückgehen. Wie gesagt, in Periode 1 da werden halt Waren produziert, die in Periode 2 gekauft werden müssen. Und dann Periode 2 die Einkommen natürlich geringer sind, weil ein Teil des Einkommens nicht mehr zurückfließt zum Kauf der entsprechenden Waren. Dann habe ich in der Tat eine Nachfragelücke. Ja, aber aufgrund der Tatsache, dass eben Schätze gebildet werden. Deswegen ist es ein ganz großes Problem, einerseits Schätze zu bilden, weil sie gebraucht werden, um überhaupt hier zum Beispiel Akkumulationsfonds. Ja, ohne Akkumulationsfonds keine Akkumulation. Aber andererseits sie sozusagen nicht zu verfestigen, nicht sozusagen zu fixieren, sie flüssig zu halten letztendlich. Also Schätze zu bilden und doch nicht zu bilden. Und dieses Problem bedarf einer gesellschaftlichen Institution, letztendlich des Kredit- und Bankenwesens.
Also bezogen auf heute, fehlende Kaufkraft, nicht Binnennachfrage und so weiter, ist auch eine Form von Unterkonsumption und wird eben versucht, im neuen Entstehen lassen einer noch größeren Blase zu fängen oder zu beseitigen. Das wäre, denke ich, der Bezug auf heute. Und Marx hat eben den großen Vorteil, denke ich, er konnte ja kokettieren mit der Unterkonsumption, weil er es eben als Teil des Problems gesehen hat, eines Problems, das eben noch tiefer liegend ist. Und das Tolle an Marx ist ja eben, dass er nicht nur von den Denkvoraussetzungen ausgeht, sondern eben von dem, was du sagtest, mit der Realabstraktion. Das ist also gesellschaftliche Vorgehensweisen oder Voraussetzungen sind, die andere eben so nicht gesehen haben. Das ist das.
Wie gesagt, der Marx in seinen späteren, eigentlich auf der Höhe der Kritik der politischen Ökonomie mit dem Kapital, hat eigentlich die Unterkonsumptionskrise kritisiert, hat sich eigentlich davon distanziert, mit denen auch von seinen eigenen Äußerungen in der Vergangenheit. Was heißt, hier handelt es sich um eine Theorie, die unterstellt, sagen, in dem normalen Reproduktionsprozess entsteht systematische Unterkonsumption. Das heißt aber nicht, dass sozusagen Unterkonsumption entstehen kann, aufgrund von Disproportionalität welcher Art auch immer. Das heißt mit anderen Worten, dass also hier notwendigerweise die Proportion und diese proportionale Erweiterung des gesellschaftlichen Produktions, der Produktion gelingt, notwendig ist, um letztendlich immer wieder eine Reproduktion auf erweiterte Stufenleiter herzustellen. Das ist keine Frage, weil, wie gesagt, das ist etwas, was aufgrund der Planlosigkeit dieses Systems nie garantiert ist. Aber hier geht es um die Frage, ob systematisch eine Tendenz dazu entsteht. Und das sozusagen, sagt Herr Marx, eindeutig nein. Das ist hier eine logische Unmöglichkeit der Reproduktion. Das ist es ja, was die Unterkonsumptionstheoretiker behauptet haben. Sie haben behauptet, aufgrund einer systematischen Tendenz ist die Reproduktion auf erweiterter Stufe logisch unmöglich. Oder bedarf um irgendwelcher sozusagen außerhalb dieser wirtschaftlich angesiedelten Bezüge, um dieses Problem zu lösen. Ob das die Dritten bei Rosa Luxemburg sind, ob das jetzt immer dann dieser Außenhandel ist, der scheinbar was ganz anderes ist und so weiter. Also man hat immer versucht, dann irgendwo der Feudalklasse, die irgendwie außerhalb steht, die parasitären Einkommen, was immer auch, irgendwas von außerhalb muss als Krücke oder als Stütze gelten, weil das eigentliche Reproduktionssystem bringt logisch zwingend die Unterkonsumption hervor. Das ist eigentlich die These. Und da sagt Marx, nö, das ist nicht wahr. Das stimmt nicht. Was nicht heißt, wie gesagt, dass es in Form von einer Reproduktionskrisen entstehen können, weil eben eine Nachfrage ausgefallen ist und hier insbesondere eben das Problem sich stellt, dass ich eben eine Schätze habe oder Fonds richtigerweise, die letztendlich notwendig sind zur Reproduktion des Gesamtsystems, aber andererseits gleichzeitig auch Ballast sein können oder sind, weil eben dann quasi Kaufkraft darin gebunden ist, die nicht wieder als Nachfrage zurückfließt. Das ist, wie gesagt, der innere Widerspruch. Das ist auch das, was auf der Marx immer wieder hinweist, dass dieses System innere widersprüchlich ist und deshalb dynamisch, weil es sozusagen mit den eigenen Mitteln zunächst einmal neue Verhältnisse hervortreibt, die zunächst mal diesen Widerspruch lösen. Deswegen auch prozessierender Widerspruch. Das betonen es zunächst einmal, um neue Widersprüche zu setzen. Und da kämen wir dann eben zum Banken- und Kreditsystem, weil zunächst mal ist dieses Banken- und Kreditsystem eine Lösung eines Problems. Nämlich genau diese Lösung des Problems, dass ich hier Fonds brauche gesamtgesellschaftlich, wo man sich wechselseitig daraus bedienen kann, ohne dass diese Fonds wirklich auf Dauer sozusagen Kaufkraft fixieren außerhalb der Zirkulation, ja, und damit das Problem der Nachfrage entsteht. Das heißt, ich muss einen Fonds haben, der aber immer flüssig gehalten wird. Und das ist die Aufgabe des Banken- und Kreditsystems. Anders geht das gar nicht. Da, wie gesagt, nicht die Trennung Realsphäre hier, monetäre oder Finanzsphäre hier. Das ist ineinander verwoben funktional. Das eine geht ohne das andere nicht.